Johanna, warum ist es eine gute Idee, unsere Kreativität wiederzubeleben?
Weil Kreativität ein Geburtsgeschenk ist, das uns einerseits Selbstwirksamkeit gibt und auch auf der anderen Seite zukunftsfähig macht.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Johanna Mertens hat in ihrem Leben etwas Wichtiges entdeckt, dass das kreative Denken und Schaffen ihrer Kindheit eine ihrer wichtigsten Fähigkeiten ist. Dass diese Fähigkeit irgendwo auf dem Weg durch Schule und Arbeitsleben verloren gegangen ist, aber dass man seine Kreativität wiederbeleben kann. Und sie möchte Menschen helfen, das zu tun. Beruflich macht sie vieles, was mit Kreativität zu tun hat. Sie ist Live-Zeichnerin bei Events. Da wird sie zum Beispiel von Firmen gebucht. Sie ist gefragte Rednerin zum Thema Kreativität. Sie hat gerade ganz neu ein Programm gestartet, das sich Creative Empowerment Club nennt. Hier sollen Kinder in ihrer Kreativität unterstützt werden. Und sie hat auch ganz neu einen Blog, das ist der Slow Content Blog, der weggehen soll vom Alarmismus in unseren Medien, dorthin sich wieder in Ruhe mit Themen auseinanderzusetzen. Jedes einzelne Thema finde ich wirklich richtig gut, eine richtig gute Idee und deshalb bin ich sehr gespannt auf dieses Interview. Also, hallo Johanna, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Hallo Juliane, ich freue mich total über die Einladung.
Und die wichtige Frage am Anfang ist, hast du irgendein gemütliches Getränk vor der Nase?
Ja, ich habe tatsächlich einen ganz schnöden Pfefferminztee vor mir.
Aber wenn du Pfefferminz magst, ist das doch super.
Ja, aber man würde jetzt vielleicht erwarten, dass da irgendwas ganz Tolles...
ein kreativer Tee?
Ja, aber nee.
Okay. Na dann, stoßen wir an mit unserem Tee. Und legen los mit der ersten Frage. Und da schlagen wir quasi in Gedanken ein Buch auf und das ist deine Biografie. Finden wir da eine Geschichte, die uns verstehen lässt, warum Kreativität für dich so ein zentrales Thema ist?
Also mir wird nachgesagt, dass ich, seit ich einen Stift halten konnte, auch immer gemalt habe. Das ist jetzt vielleicht nicht vollkommen ungewöhnlich, aber es gibt eine Sache, an die ich mich schon sehr erinnere. Und zwar, ich glaube, wir sind ja ungefähr ein Alter. Dementsprechend können wir uns beide an diese Tamagotchi-Phase erinnern. Oh. Und meine Eltern waren da jetzt nicht ganz so begeistert von. Und ich wollte aber unbedingt so ein Ding haben. Und weil ich es aber nicht bekam, habe ich mir irgendwann selber eins gebaut.
Aha.
Und es war wirklich relativ gut durchdacht. Es hatte sogar Ton und die Figur darin bewegte sich. Und ich habe einfach aus allem, was ich so hatte, mir wirklich so ein kleines Tamagotchi gebaut.
Wie sah das aus? Wie so eine kleine Schachtel, wo so ein kleines Wesen drin lebt?
Also es war so eine ganz kleine Kunststoffschachtel, wo man manchmal so Mini-Edelsteine zum Sammeln hatte, so kleine Steinchen, die waren da in diesen transparenten Schachteln. Und da habe ich eine Ü-Ei-Figur reingesetzt, die mit Wasser gefüllt, damit das ein bisschen weichere Bewegung hatte, habe das von hinten angemalt und habe dann mit Fimo so ein Ei da drum herum gemacht. Mhm. Und es hatte sogar Ton.
Wie hast du den gemacht?
Es gab diese Karten, wo man, wenn man die aufklappte, kam dann Musik raus. Mhm. Und die habe ich quasi kurz geschlossen, dass die nur noch so ein komisches Gepiepe von sich gab. Und diesen Sensor, den habe ich dahinter gepackt und dann hatte mein Tamagotchi wirklich Ton.
Also bei dir ist quasi schon von klein auf an das Motto, ich kann es nicht haben oder ich habe es nicht, ich mache es halt selber.
So ungefähr, ja. Ich habe wirklich viele Dinge, die ich entweder nicht haben konnte oder nicht durfte oder wie auch warum auch immer, habe ich mir immer versucht, irgendwie selber herzustellen aus dem, was da ist.
Total cool. Im Prinzip ist das fast schon eine Beschreibung von, was ist Kreativität, aber ich möchte diese Frage trotzdem stellen. Was ist Kreativität? Was ist denn so die allgemein gängige Definition davon?
Ich glaube, die Definition von dem, was Kreativität ist, ist nicht zwangsläufig das, was die Menschen damit automatisch verbinden. Kreativität, Latein, creare, creo, das bedeutet ins Leben bringen, also erschaffen, gebären. es meint die schöpferische Kraft. Und wenn man mal so guckt, also es gibt viele verschiedene Definitionen. Häufig begegnet einem, dass gesagt wird, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, das dann neu, originell und vielleicht sogar auch nützlich ist. Da stellt sich allerdings immer auch ein bisschen die Frage, okay, wer bewertet, was jetzt nützlich ist oder sinnvoll ist? Also wenn man dann guckt, was so zum Beispiel künstlerische Kreativität angeht, da steht ja nicht zwangsläufig der Aspekt hinter, dass es einen Nutzen unbedingt zwangsläufig haben muss. Und das ist nämlich auch oft das, was Menschen, glaube ich, verwechseln, Kunst und Kreativität zwangsläufig gleichzusetzen. Mhm. Das ist so nicht. Ich persönlich sage allerdings, Kreativität ist in erster Linie Problemlösekompetenz.
Ja, ich glaube das auch, dass Kreativität oft mit Kunst gleichgesetzt wird und dadurch die Leute dann denken, dann bin ich ja nicht kreativ, weil ich noch nie ein Kunstwerk erschaffen habe oder und sie wissen gar nicht, wo sie eigentlich schon kreativ waren. So.
Ja, da gibt es eine ganz spannende Theorie von oder einen Gedanken von Joseph Beuys, der diesen Kunstgedanken ja ganz anders betrachtet hat, der einfach gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler dadurch, dass er Teil der Gesellschaft ist. Und mit dem Moment, in dem du Teil der Gesellschaft bist, wirkst du an einem Gesamtkunstwerk mit. Hm. Das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Aber Kunst, wie wir sie häufig betrachten, ist immer kreativ. Aber Kreativität muss nicht zwangsläufig ein künstlerisches Ergebnis haben.
Hey, kannst du mir helfen, noch mehr gute Ideen zu verbreiten? Um meine Arbeit als Podcasterin zu finanzieren, nutze ich die Crowdfunding-Plattform Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst mich natürlich auch unterstützen, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Weil gute Ideen kann jeder von uns gut gebrauchen. Danke, dass du diesen Podcast hörst und danke für deinen Support. Und jetzt schnell zurück ins Interview.
Was würdest du sagen, wo in unserem Alltag spielt Kreativität eigentlich überall eine Rolle, ohne dass es uns bewusst ist? Also du hast gerade gesagt, Problemlösekompetenz. Also wo berührt es uns eigentlich?
Das beginnt im ganz normalen alltäglichen Leben. Also sobald sich zum Beispiel eine Terminänderung irgendwo ergibt, muss ich mir ja schon überlegen, okay, wie kriege ich denn jetzt die und die Aspekte, die da drumherum sich abspielen, jetzt wieder in die geordnete Bahn. Das sind ja vollkommen alltägliche Dinge häufig. Mhm. Und dann sagt man häufig so, da muss ich jetzt mal ein bisschen jonglieren.
Da muss ich mir jetzt was anderes ausdenken.
Da muss ich mir was anderes ausdenken, genau. Und da würden wir aber gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass das schon auch eine Form von Kreativität ist. Ich sage immer gerne, die meisten Menschen verbinden mit Kreativität eingetrocknete Klebeflaschen und stumpfe Bastelscheren. Mhm. Und ich glaube, dass der Gedanke zu kurz gedacht ist. Aber wenn ich eine Zeit lang mit stumpfen Bastelscheren hantiert habe, dann habe ich diese Problemlösekompetenz erworben irgendwann. Die habe ich geübt und trainiert, die mir hinterher dann aber hilft, in alltäglichen Situationen dann auch Lösungen zu finden. Ne? Mhm.
Also über dieses quasi, was wir so als künstlerisch kreatives Arbeiten sehen, erwerben wir uns auch Kompetenzen für den Alltag.
100%.
Ja. Und Kreativität, ich meine, das liegt jetzt auch daran, dass dieser Kreativitätsbegriff für viele im Kopf eingeschränkt ist auf Kunst, aber viele gehen ja davon aus, sie wäre nicht kreativ. Also kann es überhaupt sein, dass einer nicht kreativ ist und der andere schon oder einer ist mehr kreativ, der andere weniger?
Ich glaube, da kommt auch noch mal so ein kleines Missverständnis mit rein. Und zwar verwechseln wir auch noch mal Kreativität mit Talent. Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendeine Sache nicht sofort können, dann sagen wir, wir sind nicht talentiert. Und dann setzen wir das gerne gleich mit, ich bin auch nicht kreativ. Mhm. Talent wird aus meiner Sicht auch hochgradig überschätzt. Das meiste da drin ist Arbeit und Üben. Also eine Tätigkeit überhaupt erstmal zu erlernen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Kreativität ein Geburtsgeschenk ist. Ich glaube aber auch, dass es eine Interessensfrage ist. Also es gibt Felder, da kann ich mich vielleicht viel mehr kreativer ausleben, wenn ich Freude daran habe, wenn ich daran vielleicht auch herangeführt worden bin, kreative Tätigkeiten vielleicht auch schon in der Kindheit dann einfach auch auszuüben, als wenn ich da gar nicht so viel Berührungspunkte mit hatte und mich dann eben halt auch nicht so als kreativ erlebt habe. Und spätestens in der Schule wird das dann ja auch ein Thema, wenn ein kreativer Prozess, der eigentlich gar nicht bewertbar ist, dann am Ende über das Ergebnis bewertet werden muss. Mhm. Und spätestens da, glaube ich, stellt sich dann irgendwann die Frage für einen selber, bin ich eigentlich so kreativ? Oder nee, irgendjemand hat mir ja attestiert, dass ich es wohl nicht bin.
Ja. Kannst du sagen, was es bei dir war, dass du quasi so eine Problemlösekompetenz entwickelt hast? Also warum bist du das Kind gewesen, was sich ein Tamagotchi gebaut hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich ein Umfeld hatte, was sehr schnell gesehen hat, dass ich da Freude dran habe. Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich da einfach daran, dass ich früher auch im Büro meiner Mutter nach dem Kindergarten mit allen möglichen Büromaterialien rumhantiert habe und mit Textmarkern gemalt und also mit dem, was da war. Mhm. Und dann gab es auch immer wieder so diesen Aspekt, also es ist mir auch gesagt worden, weil ich immer irgendwas gemalt habe. Ich weiß, dass wir... Also Malen ist so ein bisschen mein Werkzeug. Das ist nicht gesagt, dass das einzige kreative Mittel ist. Aber was man beobachten kann, ist, dass für Kinder Malen relativ niedrigschwellig ist. Das ist auch ein ganz spannender Aspekt, wenn man sieht, das scheint so eine Brücke zu sein zwischen den emotionalen Empfindungen und dieser Lücke, noch keine Worte dafür zu haben. Also Kinder greifen irgendwann zum Stift. Das ist, als würde da was raus wollen. Mhm. Und ja, ich glaube, dass das so ein bisschen so eine Symbiose war, dass dadurch, dass ich das einfach gemacht habe und meine Eltern und auch meine Großeltern das einfach immer gesehen haben, irgendwann auch dazu kam, dass sie gesagt haben, okay, da scheint auch was zu sein, wo Joanna Spaß dran hat. Und dann ist es auch ein Stück weit gefördert worden.
Ja. Und das Zeichnen, was so ganz am Anfang schon zentral war für dich, ist es ja jetzt auch weiter in deinem Beruf. Du machst nämlich etwas, das hätte ich gerne mal, dass du das auch im Podcast hier nochmal beschreibst, dieses Live-Zeichnen, wie ich es zu Beginn genannt habe. Es gibt diesen Begriff Graphic Recording.
Richtig.
Es bedeutet, du bist eingeladen auf Veranstaltungen und wirst dafür bezahlt, vor Ort Live-Visualisierungen zu machen von dem, was dort passiert und was dort gesagt wird. Ich stelle mir das so vor, wie normalerweise wird eine Sitzung gemacht und da macht jemand ein Protokoll ganz trocken. Mhm. Und du machst quasi auch wie ein Protokoll, aber das sieht so cool aus, dass die Leute sich das gerne nochmal angucken wollen am Ende. Also so stelle ich mir das irgendwie vor. Mhm. Genau, das ist dieses Graphic Recording. Wer bucht dich denn da? Also wer möchte, dass du das machst?
Das ist ganz unterschiedlich, aber vorwiegend sind es Firmen, die zum Beispiel eine große Veranstaltung haben und dann haben die da einen Gastredner zum Beispiel eingeladen oder eine Rednerin oder da gibt es einen Part, der besonders inhaltlich ist. Es ist ein Teil. So, und dann ist es ja so, dass wir einfach immer nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem, was wir hören, wirklich behalten, weil unser Gehirn so strukturiert ist, dass das, was für uns relevant ist, das bleibt bei uns. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Stunde Vortrag gehalten wird, da ist ganz viel drin, was auch relevant sein kann. Und ich persönlich, wenn ich als Zuhörer dahin gehe, höre einen ganz kleinen Teil. Und dann ist häufig so ein bisschen so dieses, ach schade eigentlich, ne? Ich konnte mir das eigentlich gar nicht alles merken. Hm. Und ich werde dann von Firmen gebucht, die sagen, du kommst dazu, du bist parallel, während die Vorträge gehalten werden, sozusagen als aktive Zuhörerin da. Und ich zeichne live in Echtzeit wie so eine Art visuelle Simultanübersetzerin Kernbotschaften und bringe diese Kernbotschaften dann in Bilder. Und dann hast du das gerade schon ganz gut beschrieben. Man hat dann so eine Art visuelles Protokoll. Das kann unterschiedlich groß sein. Das kann, ich habe so eine 3-Meter-Wand, die kann richtig voll sein. Es kann aber auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein, ganz unterschiedlich. Und am Ende, das ist halt wirklich ganz spannend, du hast dann alles, was in irgendeiner Weise für diese Veranstaltung als Kernbotschaft wichtig war, ist da drauf. Und die Leute können sich das entweder im Ganzen, indem sie ein Foto davon machen, oder in Teilen mit nach Hause nehmen, in der Hosentasche. Mhm. Ja, auf dem Handy. Oder es gibt natürlich auch noch immer die Möglichkeit, dass das dann im Nachgang digitalisiert wird und dann wird es auch nochmal verschickt. Und das Spannende ist halt, dass wir einfach 6-mal mehr behalten, wenn etwas visualisiert ist oder auch wenn wir es selber visualisieren, als würden wir das nur hören. Mhm. Es ist eine zusätzliche Kommunikationsebene, die damit reingebracht wird. Und das ist nämlich auch noch ein cooler Aspekt. Es ist immer so ein magischer Moment, wenn die Leute an dieses Board kommen. Also ich zeichne auch analog am allerliebsten, also mit Stift auf Papier. Und dann kommen die Leute über dieses Bild wieder nochmal in einen ganz anderen Kontakt. Also da begegnen sich auch fremde Menschen an diesem Board und kommen ins Gespräch. Mhm. Das ist nochmal ein anderer spannender Punkt.
Ja, verstehe. Das zu dem Thema, ich glaube, das ist sowas, was viele noch gar nicht so gehört haben, dass es sowas gibt. Deshalb würde ich da mal reingehen in dieses Thema. Dann kommen wir jetzt mal zu dieser These von dir. Kreativität ist eine Fähigkeit, die in Zukunft noch bedeutsamer wird. Mhm. Und es hat auch was mit der Entwicklung von KI zu tun, weil KI uns einige Aufgaben abnimmt, in manchen Bereichen uns ja so das Denken ein wenig abnimmt. Mhm. Und wir müssen also erkennen, was uns eigentlich von KI unterscheidet und welche Fähigkeiten von uns in Zukunft gefragt sein werden. Und unser kreatives Denken ist da eine ganz wichtige Fähigkeit. Warum? Kannst du das beschreiben?
Ja, man würde ja eigentlich denken, dass die Fähigkeiten der Zukunft eher technisches Verständnis ist und der Umgang mit neuen Technologien. Das sollte man auch nicht komplett ausklammern. Aber es ist eigentlich ganz interessant, dass zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum, das bringe ich immer gerne als Beispiel, die bringen immer eine Liste raus mit grundlegenden Zukunftsfähigkeiten, Future Skills. Mhm. Wenn man sich das mal anguckt, dann ist es ganz interessant zu sehen, dass da eigentlich die ganzen technischen Themen eher weiter unten stehen, aber 4 ganz wichtige Aspekte drin vorkommen. Und zwar ist es zum einen das kritische Denken, das ist die Kreativität, das ist die Kommunikation und die Kollaboration, also diese sogenannten 4K. Mhm. Und die Kreativität dabei, also man kann das nicht so richtig isoliert betrachten, aber Kreativität fördert, also der kreative Prozess fördert non-duales Denken, also das Gegenteil von Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz wichtiger Aspekt in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben ist, die Fähigkeit zu erhalten, in Grautönen auch zu denken. Und die Verbindung zu der Kreativität ist einfach in dem Moment, wenn ich mich in den kreativen Prozess begebe. Und da können wir jetzt auch noch mal wieder über, ich sag mal, manuelle Dinge, das kann das Zeichnen zum Beispiel sein, muss es nicht. Mhm. Aber da erlebe ich ja ganz viele Dinge. Da erlebe ich, dass es nicht klappt. Da erlebe ich, dass es viele Möglichkeiten gibt, eine Sache darzustellen. Und das fördert alles, Strukturen in meinem Denken auch zu abstrahieren. Oder eben halt einfach zu lernen, es gibt nicht nur einen Weg. Mhm. Und wenn ich das dann aber von meiner eigenen, ich nenne das jetzt mal kleinen Kreativität, alltäglichen Kreativität, übertrage ins große Ganze, dann sehe ich ja, dass es da auch einfach Parallelen gibt.
Ich glaube, es wäre schön, wenn du mal ein Beispiel nennen könntest. Also du hast jetzt sowas gesagt wie, es ist das Gegenteil von Schwarz-Weiß-Denken, es ist das Denken in Grautönen. Mhm. Was bedeutet das?
Ja, ich erzähle mal so ein bisschen aus der Praxis. Ich beobachte das immer in Workshops zum Beispiel. Also ich lehre auch die Kunst der visuellen Kommunikation und bringe Menschen bei, wie sie visualisieren. Und dann ist es ganz oft so, dass da häufig Menschen sitzen, die das schon lange nicht mehr gemacht haben, die vielleicht Ewigkeiten nicht gemalt haben. Und die sollen jetzt die Grundlagen dafür lernen. Oder wollen das auch. Und da passiert was ganz Spannendes. Die fangen erst an. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo die rechts und links gucken und dann feststellen, oh, okay, rechts neben mir, der oder die kann das ja viel besser. Oder ich habe das Gefühl, mir fällt das nicht so leicht, aber der anderen Person geht das einfach so von der Hand. So, da gehen ja Gedanken in einem los. Das hat was mit Bewertung zu tun, das hat was mit auch mit Selbstwert dann oft auch zu tun. Und wenn man diesen Aspekt, das ist richtig ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung oft, aufgreift und sagt, okay, ihr habt jetzt alle die gleiche Aufgabe gehabt, aber jeder von euch hat seinen eigenen Stil dabei gehabt, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten da reingebracht und jeder hat dann ein anderes Ergebnis. Ist es eine besser oder schlechter? Kann es nicht vielleicht auch einfach nebeneinander stehen? Oder vielleicht ergänzen sich die Dinge sogar. So, und innerhalb dieses kreativen Prozesses, den die Menschen dann wirklich sehr praktisch erlebt haben, kannst du einen Schluss daraus ziehen für dein alltägliches Leben. Ja, was ist denn beim nächsten Mal, hast du eine Auseinandersetzung und fühlst dich vielleicht nicht mehr ganz so schlecht, weil du nicht dieselbe Meinung hast wie jemand anders, sondern deine steht eben neben der anderen. Du bewertest es vielleicht in dem Augenblick dann nicht mehr so hart. Also es ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wie sowas übertragbar ist.
Also das Erkennen, es gibt nicht nur einen Weg, wie man etwas lösen kann, sondern viele Wege führen zum Ziel, könnte man so sagen.
Oder auch, dass das Scheitern, wenn es jetzt nicht auf Anhieb klappt, nicht so schlimm. Ja, dann fängst du halt nochmal an. Du musst nicht sofort das fertige Ergebnis haben. Oder es ist auch mal in Ordnung, es einfach mal zur Seite zu legen und am nächsten Tag wieder zu versuchen. Und wenn du das dann quasi in deinen Alltag überträgst, kannst du es da genauso machen.
Und was wäre eine Alltagssache? Du hast jetzt das mit dem Gespräch genannt, da fällt dir noch was ein?
Wirklich, es hat ganz viel mit Kommunikation auch zu tun. Ne? Diskussion, Austausch. Wir sehen das im Moment. Es gibt irgendwie immer nur so maximal zwei Seiten. Ne? Und wenn du irgendwo dazwischen bist, dich aber nicht so richtig einsortieren willst oder auch nicht einsortieren kannst, dann weißt du ja schon nicht so richtig, wo du hingehörst. Mhm. Und dann entstehen wieder Konflikte. Aber die Kunst ist ja, auch da sprachlich schön, ne? Die Kunst ist, das auch auszuhalten, dass auch was dazwischen ist. Oder dass ich mich mal irren kann. Also ich glaube, das hat ganz viel mit unserer Art, miteinander umzugehen zu tun, was ich daraus ziehen kann. Ne?
Und warum, kannst du das nochmal weiterspinnen, warum ist das für unsere Zukunft wichtig, dieses Erkennen? Es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten und es ist nicht eins richtig, das andere falsch, vielleicht können sie zusammen existieren und so weiter. Also was hat es mit unserer Zukunft zu tun?
Das hat vor allen Dingen in der Kombination mit dem kritischen Denken damit zu tun, dass ich anders auf vielleicht auch politische Themen, auf gesellschaftliche, soziale Themen schaue, indem ich mir nicht automatisch irgendwas sagen lasse und es automatisch unhinterfragt glaube. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In Zeiten von KI, also KI ist jetzt quasi nochmal so die Spitze, die in dieses ganze Digitale ja auch reinkommt, was immer mehr in den Alltag auch einfließt. Da ist ganz stark jetzt dieser Punkt, wer sagt mir denn eigentlich, dass das, was mir da gezeigt wird, wirklich auch echt ist? Bildgeneratoren und sowas, ganz großes Thema. Ich muss ja die Fähigkeit haben, überhaupt Fragen zu stellen und zu gucken, kann das jetzt so sein? Und wenn ich das aber schon im Kleinen verlerne, dann kann ich das im Großen auch nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird immer ein größeres Thema werden, auch miteinander in den Austausch zu kommen und das überhaupt noch zu können.
Mhm. Was ich noch dachte, ist ein Begriff, ist diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Was mein erster Gedanke war, auch als ich mich damit beschäftigt habe mit der Interviewvorbereitung, ist, dass Kreativität ja bedeutet, ne, du hast ja gesagt, das ist Problemlösekompetenz, dass wir merken, dass wir etwas erschaffen können, dass wir etwas lösen können oder dass das, was wir tun oder denken oder können, irgendwie eine Bedeutung auch hat. Ja? Mhm. Also wie sehr siehst du dieses Thema Selbstwirksamkeit da drin?
Ganz zentral. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, the opposite of depression isn't joy, it's expression. Und Depression wird in dem Fall mit Niedergeschlagenheit gleichgesetzt, nicht zwangsläufig mit einer psychischen Erkrankung. Aber wenn man mal schaut, in therapeutischen Umgebungen gibt es ganz oft kreative Therapieansätze, also Musiktherapie, Töpfern, es gibt auch Maltherapien. Also da geht es immer darum, dass man was nach draußen bringt. Und das finde ich ganz interessant, weil wir leben ja in einer Welt, wir sind super informiert und haben immer das Gefühl, der Weltuntergang, der steht kurz bevor. Und wir selber haben aber das Gefühl, ich kann ja als Einzelperson gar nicht so viel machen. Und im Gesamtweltkontext stimmt das ja auch. Also ich kann ja nicht sofort, wenn ich jetzt was mache, am anderen Ende der Welt was bewirken. Aber wenn ich wirklich mich damit auseinandersetze, einen kreativen Prozess in Gang zu bringen, kriege ich ja mit, dass ich im Kleinen was bewirken kann. Ja, und wenn es nur ist, und da kann man wirklich das Kindliche betrachten, ich habe einen Stift auf ein Papier gesetzt und wenn ich eine Bewegung mache, passiert da was auf dem Papier. Oder es gibt, das ist ein bisschen technischeres Beispiel, wenn ein Kind einen Lichtschalter mitkriegt, darüber erlernt es ja Selbstwirksamkeit. Ne? Mhm. Wenn ich da drauf drücke, kommt Licht. Ich mache etwas.
Lichtschalter an- und ausmachen, das machen Kinder sehr, sehr gerne.
Ne? Genau. Ja, aber das ist ja, ich sehe, ich mache etwas und dann entsteht was. Mhm. Und das ist im kreativen Prozess genauso. Ja, ich bringe etwas in Bewegung. Ich bringe eine Idee ins Leben. Ja. Und das ist aber zum Beispiel ein Aspekt, der verloren geht oder aus meiner Sicht, und da bin ich aber auch nicht alleine, verloren geht, wenn wir KI viel zu früh, aber auch bei uns schon, auch als Erwachsenen, einfach immer sofort als den kürzesten Weg nehmen. Also da geht ja der komplette kreative Prozess einfach verloren. Mhm. Also ich schalte an und dann kommt sofort das Ergebnis. Aber was dazwischen ist, das geht mir ja flöten.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Thema KI, ich habe irgendwann mal gehört, ja, wer selber noch eine Mail schreibt, ist ja schön blöd.
Ja.
Also das kann man sich ja von der KI vorformulieren lassen und dann muss man das einfach nur noch umschreiben. Also warum machst du so eine Zeitverschwendung? Und ich weiß noch nicht, ob es blöd ist, dass ich es mache, aber ich weigere mich noch dagegen, weil ich denke so, es ist eine Kompetenz von mir, einen Text schreiben zu können und zu wissen, wie man den strukturiert.
Total.
Und ich möchte mir das nicht nehmen lassen, weil ich weiß, also weil ich in meinem Beruf ja viel Texte verfasse und schreibe und so, ich weiß auch, wie man sowas wieder verlernen kann. Das habe ich auch schon erlebt.
Mhm.
Wenn man es nicht macht, nicht aktiv macht. Und ich denke so, nee, ich möchte mir das nicht abnehmen lassen, zu wissen, wie ich eine Mail verfasse.
Gehe ich komplett mit. Das ist ja wie so ein Muskel. Ne? Also wir beide, wir haben noch das Glück, dass wir sicherlich einen Großteil unseres Lebens auch analog irgendwie gelernt haben. Und das heißt, wir haben das Glück gehabt, dass sowohl unsere Hand-Kopf-Konnektion sich überhaupt bilden konnte, also die Verbindung zwischen Hand- und Gehirnstrukturen. Das ist ja in der nächsten Generation ganz anders. Oder in den nächsten Generationen, die komplett mit digitalen Geräten auch irgendwo aufwachsen. Das ist nicht komplett schlimm, solange man an der anderen Stelle aber ja auch noch wieder einen Ausgleich hat. Und mir geht das genauso. Also ich, genau, wie du sagst, es ist eine Kompetenz, das zu können. Und irgendwo habe ich auch den Eindruck, es ist auch eine gewisse Verantwortung, diese Fähigkeit zu erhalten. Nicht nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen. Und da gibt es zum Beispiel einen George Orwell. Ich bin vorige Tage noch über das Zitat gestolpert. George Orwell, das ist ja der Autor von 1984, auch irgendwie eine spannende Verbindung. Der hat gesagt, wenn du nicht gut schreiben kannst, dann kannst du auch nicht gut denken. Und wenn du nicht gut denken kannst, dann denkt jemand anders für dich.
Mhm.
Da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie fehlerfrei schreiben muss. Aber es geht darum, bin ich in der Lage, Dinge zu formulieren?
Mhm.
Ja, kann ich etwas zum Ausdruck bringen? Kann ich richtige Fragen stellen auch?
Mhm.
Und wenn ich das mit ChatGPT oder mit KI-Hilfsmitteln mache, ich weiß nicht, ob das so dumm ist, noch eine E-Mail zu schreiben. Ich glaube, dass es relativ klug ist. Und es kommt noch für mich noch ein anderer Aspekt damit rein. Wenn ich kreative Arbeit und dann jetzt auch bezogen auf zum Beispiel Texte, für einen Menschen schreibe, das merkt der.
Mhm.
Und ich transportiere da auch noch mal was anderes mit. Das ist, vielleicht ist Wertschätzung jetzt ein ganz großer Begriff in so einem Business-Kontext. Aber am Ende ist es das ja doch irgendwie.
Fühle ich total, ja.
Mhm. Ich kriege ja mit, ob jemand das durch ChatGPT gehackt hat und sich, vielleicht hat er sich noch ein bisschen die Mühe gemacht, die Smileys und die Emojis daraus zu poolen. Aber ich kriege doch mit, insbesondere wenn ich die Person kenne, ob das sein Sprachduktus ist zum Beispiel. Mhm. Das kann auch sein, dass sich das irgendwann verändert, weil die Programme ja auch immer besser werden, was das angeht. Aber ich glaube, wir Menschen haben noch ein relativ sensibles Bullshit-Radar. Mhm. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer so formulieren können. Aber wenn wir genau drauf gucken, kriegen wir es hin. Aber das genau drauf gucken und das genau hingucken, das wird auch immer weniger.
Das hat mit dieser komischen Schnelllebigkeit, glaube ich, was zu tun.
Das hat mit der Schnelllebigkeit zu tun. Und also mir ist das vorige Tage sogar selber mal passiert. Ich habe, das war jetzt überhaupt nichts Wildes oder so, aber ich habe irgendwo so ein Video gesehen. Das war ganz niedlich irgendwie. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wieso habe ich jetzt das gleiche Video mit anderen Elementen nochmal gesehen? Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, das war ja doch irgendwie KI. Das war wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und wenn man sich dann hinterher nochmal anguckt, dann sieht man das auch, dass da so Größenverhältnisse irgendwie nicht so stimmen. Aber es ist genau das, ne? Schnelle Bildabfolge und genau das, was du sagst. Mhm. Und auch Schnelllebigkeit, ne? Wir sind immer auch on the go.
Ja. Mir kommt es ja auch so vor, als wäre uns unser Zugang zur Kreativität eigentlich auch schon vor KI so ein bisschen abhanden gekommen. Durch unsere Mediennutzung, durch unsere Abhängigkeit von Smartphones und sozialen Medien. Also wenn ich mich umgucke, in der S-Bahn oder U-Bahn sitzen um mich herum so passiv konsumierende Wesen. Und das, was wir dort sehen, sind oft, würde ich mal behaupten, nicht Inhalte, die uns dazu animieren, jetzt kreativ zu werden und unser kreatives Denken irgendwie fördern, dass wir jetzt anfangen, ein Bild zu malen oder so, sondern diese Plattformen möchten, dass wir dranbleiben, weil dort Menschen mit unserer Aufmerksamkeit Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, dass das viel auch schon zu tun hat mit diesem Mangel an Kreativität oder dem Gefühl, dass wir irgendwie nicht kreativ sein können. Glaubst du auch, dass das einen großen Einfluss hat oder siehst du noch andere Faktoren in unserem Leben, die auch diesen Zugang zur Kreativität irgendwie schwer machen?
Oh, da habe ich jetzt ganz viele Gedanken zu. Ich muss immer daran denken, ich war ein großer Pinterest-Fan. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich irgendwie Stunden auf Pinterest rumgehangen habe, mit der Idee, Inspiration für kreative Projekte zu finden. Aber ich hatte dann so Pinnwände konnte man da ja immer machen, wo man diese Ideen dann so festmachen konnte. Ich hatte wahnsinnig viele Pinnwände, wunderschön voll, aber ich habe nichts davon umgesetzt. Mhm. Und das ist so ein bisschen nie so, wie ich mir das in meinem Kopf ausgemalt hatte, was das für ein tolles Gefühl wäre, jetzt diese Dinge zu tun. Also ich glaube, da spielen so mehrere Dinge mit rein. Dass wir uns immer weniger wirksam, an der Stelle benutze ich dann auch das Wort, wirksam fühlen. Und viele berichten ja auch, dass sie so abgeschlagen sind und immer müde und sie wissen gar nicht so ganz genau, warum eigentlich. Das geht ganz massiv einfach auch mit der digitalen Nutzung einher, weil das braucht Hirnleistung. Ja, und auch gedankliche Arbeit ist anstrengend. Und wenn ich die ganze Zeit immer irgendwas verarbeiten muss, was visuell ist, das braucht einfach Energie. Und dann kommt noch dieser Dopaminfaktor mit dazu. Also viele Menschen starten ja morgens schon mit ihrem Handy am Bett, checken WhatsApp und Instagram direkt morgens noch, während sie horizontal liegen. Mhm. Und das hat was mit der Dopaminausschüttung zu tun, dass in dem Moment, wenn ich da wahnsinnig viele bunte Bilder sehe, dann quasi dieses Dopamin schon fast verbraucht ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt, was ich eigentlich bräuchte, um über den Tag hinweg wirklich auch richtig aktiv zu sein. Und Dopamin ist ja ein Motivationshormon, was mich dazu bringt, Vorfreude auf eine Tätigkeit zu haben, um dann auch die Aktion zu tätigen, das umzusetzen.
Das heißt, du hast die ganze Zeit Dopamin, aber keine Umsetzung?
Nee, du hast eigentlich kein Dopamin mehr. Das ist das Problem. Also du hast eigentlich zu wenig, um dich in die Gänge zu bringen. Und dann hängst du 3 Stunden auf Pinterest und hast da zwar die Vorstellung davon, was du machen könntest, aber du hast nicht die Kraft, das zu machen, weil dich letzten Endes auch dann wieder das ist dann sicherlich auch nochmal ein Suchtfaktor-Aspekt, es hält dich ja auch die ganze Zeit da dran.
Ja, also es fehlt dir die Kraft, es fehlt dir die Zeit.
Es fehlt dir die Kraft, es fehlt dir die Zeit. Und die Zeit ist auch nochmal ein Punkt, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit wir damit verbringen, wirklich auch über Messenger oder auch dann Instagram zu kommunizieren. Du hast das vorhin gesagt, dann sehe ich überall so passiv konsumierende Menschen um uns herum. Da habe ich mal einen ganz spannenden Punkt mitgekriegt, dass der Vorwurf, dass wir miteinander nicht mehr sprechen, eigentlich nicht so richtig stimmt, weil über diese Geräte ja auch relativ viel Kommunikation läuft. Wenn wir jetzt in der Bahn sind und dann ganz viele Leute auf ihre Handys gucken, ist auch ein großer Teil dabei, die quasi mit Menschen an anderen Geräten irgendwo außerhalb der Bahn kommunizieren.
Eventuell, das weiß man natürlich.
Das weiß man nicht, aber ist sicherlich auch ein Teil. Was ich nicht hätte, wenn ich mit einer Zeitung in der Bahn sitze. Also das ist ja dann nur ein Weg. Aber das ist nur so ein Gedanke dazu. Aber wenn man zum Beispiel, es wird häufig jetzt so gesagt, ja, ne, wenn Kinder im Kinderwagen liegen und das Gesicht ihrer Mutter nicht mehr sehen können, weil sie das Handy vor der Nase hat, bin ich die Letzte, die da einsteigen würde und die Mutter dafür verurteilen würde, weil die auch nur in einem System lebt, in dem sie über ihr Telefon ganz viel organisieren muss. Mhm. Und das tut sie dann in dem Moment, wenn sie irgendwo unterwegs ist mit dem Kind. Mhm. Also wir haben ja auch diese Idee von, wir müssen auch ständig auf alles sofort reagieren. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein selbstgebautes System, in dem wir alle drin hängen, ohne dass uns das so richtig klar ist, wie viel Zeit das eigentlich wirklich beansprucht, die wir dann an anderen Stellen ja nicht mehr haben. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, das Smartphone selber oder die Nutzung digitaler Geräte an sich ist erstmal gar nicht so problematisch. Problematisch ist nur der Punkt, was tust du in der Zeit nicht mehr?
Ich habe ja letztes Jahr, ich nenne es immer noch die beste Idee des Jahres, die ich hatte, ich habe die Instagram-App von meinem Handy gelöscht letztes Jahr.
Ja.
Und zwar war das, während ich quasi, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, wollte dann meinen Sohn aus der Kita abholen. Und in diesem Moment, wo es eigentlich ist, jetzt ist doch meine Arbeit vorbei und ich könnte mich jetzt freuen, Zeit mit meinem Kind zu verbringen, habe ich gemerkt, wie ich in Gedanken immer noch so bei meiner Arbeit hänge oder bei Themen und auch immer die ganze Zeit diesen Gedanken, alle 5 Minuten dieses Handy zu checken, was denn da jetzt schon wieder Neues passiert. Also ich habe da irgend so ein Suchtverhalten irgendwie gehabt, so dieses Gefühl von, ich muss immer wieder reingucken. Und ich habe dann einfach so auf halbem Weg Stopp gemacht, auf halbem Weg zur Kita und habe diese App von meinem Handy gelöscht. Ja. Und es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht.
Ja, das ist dann so ein neues Freiheitsgefühl, ne?
Total, das war geil. Leute, ich kann es euch echt empfehlen. Und da dachte ich so, es klaut mir Zeit, weil ich da die ganze Zeit rumscrolle und mir aber nicht wirklich was durchlese.
Ja.
Es klaut mir irgendwie meine positiven Emotionen.
Ja.
Also wie ich so mit so schlechten Gedanken quasi draußen unterwegs bin. Warum?
Ja.
Und ich bin dann einfach draußen und ich kann da einfach nicht reingucken, weil die App ist nicht mehr da. So.
Mhm.
Und damit habe ich mir diese Möglichkeit genommen. Und das Ding ist, ich habe auch gemerkt, ich will es gar nicht. In dem Moment, wo es nicht mehr drauf war, hatte ich auch gar kein Bedürfnis mehr, weil es viel entlastender war plötzlich für mein Gehirn.
Total.
Hat sich gut angefühlt. Ja.
Wir haben im letzten Jahr mein Mann und ich haben einen Urlaub gemacht, 3 Wochen lang ohne Smartphone mit einem, wie habe ich letztens mitbekommen, man sagt jetzt Muscle Bike, nicht Biobike, mit einem normalen Fahrrad und sind durch Deutschland gefahren. Und also wir sind alle angeguckt worden, als hätten wir nicht alle Tassen im Schrank, ohne Smartphone. Und wir hatten ein ganz normales Nokia-Telefon mit für alle Fälle.
Also so, dass man den Notruf rufen könnte.
Genau, ja. Und auch meine Unterkunft anrufen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals auch schon gedacht, also ich arbeite auch, ne, vieles läuft über mein Handy, was meine Arbeit auch angeht, darüber läuft viel Kommunikation. Und ich weiß noch, dass ich wirklich so gedacht habe, so ein Smartphone ist ja auch ein Stück weit ein Werkzeug in einigen Punkten, Kamera, Navi. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, kommt man so überhaupt noch durch die Welt? Und das war aber auch ein Teil des Experimentes, weil wir gedacht haben, geht das denn überhaupt noch? Kommt man noch ohne ein Smartphone durch die Welt? Und wir können das 100% bejahen. Also wir sind 3 Wochen sehr, sehr glücklich und unbeschadet durch die Welt gekommen, weil du gehst ja auch anders in Kontakt mit den Menschen. Was aber interessant ist, und das ist so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, das ist so ein Stück weit neu gewonnene Freiheit, sobald du wieder in die alten Strukturen reingehst, also ne, dann waren wir irgendwann wieder zurück und ich hatte das, es war auch ein ganz ulkiges Gefühl, als ich das Telefon dann wieder in der Hand hatte, weil das fühlte sich ganz fremd an. Aber du bist da sehr schnell auch wieder drin, weil du bist ja nicht alleine auf der Welt, sondern alle kommunizieren ja in irgendeiner Weise über WhatsApp oder Instagram oder diese berühmten Kanäle. Und wenn wir alle quasi ein Stück rausgehen würden und sagen würden, es nervt uns, dann würden sich ja andere Möglichkeiten wieder bilden.
Ja, also vielleicht machen wir jetzt mal hinter dieses Thema einen Haken.
Ja.
Aber ich glaube, soziale Medien, unsere Smartphone-Nutzung sind da auch irgendwie ein wichtiger Teil, über den man nachdenken kann, wenn man auch über seine kreativen Kompetenzen reden möchte. Und ich sehe das ja auch an deinem Blog, dass du das Thema auch sozusagen wälzt.
Es gehört zusammen. Man kann das gar nicht so richtig isoliert voneinander betrachten, weil es einfach ein großer Teil unseres Lebens ist.
Total. Und ich würde jetzt gerne zu dem Punkt hingehen, was machen wir denn eigentlich, wie können wir sozusagen wieder ein kreativeres Leben führen? Und was ich da ja interessant finde, ist, dass du ja auch sagst, auch ich habe einen Zeitpunkt in meinem Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, dass mir diese Fähigkeiten irgendwie abhanden kommen. Aber du hast auch gesagt, dann habe ich herausgefunden, wie ich das wiederbeleben kann, dieses Thema. Erstmal die Frage so, an welcher Stelle hast du denn gemerkt, irgendwie geht mir meine Kreativität hier gerade flöten?
Das ist jetzt nicht von heute auf morgen so passiert. Also das ist nicht so, dass ich jetzt morgens wach geworden bin und gedacht habe, ach, guck mal, Kreativität ist weg. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir ging es mental nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich war viel weniger aktiv. Und ein ganz, also ganz großer Aspekt war, Dinge, die ich gerne gemacht habe, also zum Beispiel auch Musik, also ich bin auch musikalisch aktiv, das hat einfach nicht mehr richtig stattgefunden. Und das war zwar immer so als Gedanke, ach, ich müsste mal, aber ich habe es nicht gemacht. Und so damit einher ging ja dann auch, das hat mir ja Freude gemacht. Und dann habe ich einfach immer weniger Dinge gemacht, die mir Freude gemacht haben. Vielleicht auch häufig so aus so einem Pflichtbewusstsein anderen Dingen gegenüber. Aber da habe ich gemerkt, okay, irgendwie so sollte das nicht sein. Es ist, wenn man kreativ arbeitet, also wenn man sein, in Anführungsstrichen, sein Hobby zum Beruf macht, auch oft eine Gefahr. Also dass man, wenn du in wirtschaftliche, ich nenne es mal Zwänge oder Abhängigkeiten kommst, dass das dein kreativer Output auch deinen Lebensunterhalt begründet, dann ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass das passiert. Mhm. Aber deswegen ist es einfach auch wichtig, sich ein Hobby zu erhalten.
Also etwas, womit du dann kein Geld verdienen musst.
Ja, das ist ja mittlerweile so, die Menschen haben ja keine Hobbys mehr, die haben ja alle einen Zweitjob. Mhm. Ja, also sobald du irgendwo sitzt und einen Pullover oder einen Schal strickst oder häkelst, dann sagt dir ja irgendjemand, damit kannst du aber auch einen Nebenberuf machen. Und dann fangen die Leute an, daraus wieder einen Job zu machen. Mhm. Und dass man wirklich einfach mal was macht, nur um der Freude willen, das macht man fast gar nicht mehr.
Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, glaube ich.
Ja. Also im Sport, wenn man ein sportliches Hobby hat, da ist das natürlich was anderes. Aber selbst da kommt dann immer wieder dieser Leistungsaspekt auch mit rein. Und die Dinge einfach mal zu machen. Oder selbst wenn Menschen ein Hobby haben, dann machen sie es ganz oft um es. Nee, nicht um es, aber der Gedanke, wenn ich das jetzt fertig habe, dann kann ich es auf Instagram zeigen. Wenn du den Gedanken regelmäßig hast, dann ist eigentlich der Moment des Tuns schon kaputt.
Das heißt, wenn ich eine Ausstellung zum Beispiel mache mit meinen Bildern, dann bin ich da auch schon raus.
Nee, das gehört ja dann zum Projekt dazu. Es geht vielmehr, du kannst diesen Moment nicht genießen. Wenn du dein Kunstwerk machst, nur damit das hinterher, also oder dein Aquarellbild, nur damit das hinterher jemand gut findet, dann bist du da ja selber nicht mehr frei. Deswegen gibt es eine ganz schöne, keine Regel, aber es ist so ein Tipp, make shitty art. Mhm. Also mach es auch, wenn es schlecht wird. Mach es, wenn es dir selbst nicht gefällt. Du musst es ja keinem zeigen. Mhm. Aber mach es trotzdem. Also wenn du jetzt das Beispiel mit der Ausstellung nimmst, kein Künstler geht hin und stellt jedes Bild, das er gemacht hat, sofort aus. Also du hast ja nie den einen Versuch. Mhm. Und da wird ja ausgewählt, was du dann am Ende zeigst. es ist vollkommen okay, auch eine Motivation da hinten raus zu haben. Aber wichtig ist, dass dir der Prozess dabei nicht verloren geht. Mhm. Also Make Shitty Art finde ich irgendwie auch ganz befreiend irgendwie, ne? Mhm.
Und da sind wir jetzt schon so bei diesen Strategien, wie man sozusagen wieder anfangen kann, ein kreativeres Leben zu führen. Mhm. Was hast du für dich, dann fangen wir da erstmal an, was hast du für dich selbst gemacht, als du gemerkt hast, das geht mir gerade abhanden? Welche Veränderungen hast du dann in dein Leben gebracht?
Mhm. Also ich glaube, da komme ich jetzt auch, wenn wir das Thema abgehakt hatten, doch nochmal an diesen Punkt mit Social Media beziehungsweise digitaler Nutzung. Ich erzähle das immer gerne. Ich bin, wenn man so eine Lebenskrise, also wenn man so eine schwierige Situation hat, ne, was macht man dann? Man fährt mit einem Van irgendwo hin und macht dann Vanlife. Und wir sind damals nach Bornholm gefahren und ich hatte wirklich so ein bisschen den Gedanken, ey, einfach mal 3 Wochen mich von der Muse küssen zu lassen. Mhm. Wirklich mal raus zu sein aus allem und irgendwie zu gucken, was kommt denn, was fliegt mich an? Und ich habe mich dann wirklich dabei gefunden, wie ich in unserem Wohnmobil lag und Inspiration gegoogelt habe. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, nachdem ich mich irgendwann nach 2 Wochen immer noch nicht die Muse geküsst hatte, ich mache hier echt grundlegend was verkehrt. Weil ich suche an der Stelle, wo ich letzten Endes ja auch leer geworden bin. Also ich mache mich auch nicht, oder das ist einfach ein Faktor. Ich war und bin auch teilweise genauso in diesen Strukturen ja drin. Also dieses Dopamin-Thema war, ich war richtig leer. Und das kann man jetzt nicht gleichsetzen mit einem Burnout oder sowas. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern das ist eine Überreizung, eine absolute Überreizung. Und du hast gar keine Kapazitäten mehr, irgendwas anderes zu machen. So, und was habe ich gemacht? Ich hatte Bücher mitgenommen. Und ich lese super gerne. Ich glaube, da haben wir ja was gemeinsam. Mhm. Aber selbst das Lesen bestand irgendwann nur noch aus Sachbüchern. Ich habe Sachbücher gelesen. Und das ist am Ende auch Arbeit. Mhm. Und durch das Sachbuchlesen in Bezug auf die persönliche Arbeitsrealität, dann kommst du ja immer wieder auch auf irgendwie so Impulse, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Und dann hast du mit einmal eine Riesenliste mit Dingen, die du machen könntest, aber nicht tust, weil du die Kraft nicht hast. Mhm. Und ich hatte ein Buch mitgenommen, das heißt Kreativ, die Kunst zu sein. Und ich bin in Erwartungshaltung, also ich hatte eine ganz andere Erwartung an dieses Buch. Und habe gedacht, da kriege ich jetzt Input. Und ich hätte Fälscher eigentlich gar nicht liegen können, weil es ging um was ganz anderes. Es ging darum, wirklich zu sein und zu lernen, das überhaupt erstmal auszuhalten. Also da wird Kreativität erstmal ganz anders betrachtet. Nicht als etwas Aktives, sondern auch als einen, ich nenne es jetzt fast ein bisschen spirituellen Prozess. Hm. Aber weiter kann man ja erstmal, also weiter konnte ich davon erstmal nicht entfernt sein. Aber überhaupt wieder auch richtig ans Lesen zu kommen, an andere Texte zu kommen, als ich das normalerweise gewöhnt war, war ein ganz großer Aspekt, weil wenn du liest, reguliert sich die Geschwindigkeit deiner Gedanken.
Okay. Meinst du jetzt bei Sachbüchern oder bei Romanen?
Wenn du es technisch betrachtest, sicherlich bei beiden, aber wenn du mit Romanen oder eben halt anderen Texten dich auseinandersetzt, dann hast du eine andere Chance, deine Gedanken fließen zu lassen.
Also dieses Buch hat dir sozusagen geholfen. Ich werde das auf jeden Fall mit in die Shownotes nehmen. Der Oberwitz ist, dass du schon eine von vielen Menschen bist, die dieses Buch erwähnen, wo jetzt ich inzwischen denke, verdammt, jetzt muss ich das auch mal lesen. Und es ist von Rick Rubin. Also Menschen, die im Musikbereich unterwegs sind, werden Rick Rubin kennen, weil der Musikproduzent ist. Mhm. Und was hast du da gelernt? Also was hast du dann direkt umgesetzt oder was hast du gemacht?
Ich glaube, ich hatte, das ist vielleicht noch so eine kleine Ergänzung, ich hatte so eine Art berufliche Identitätskrise auch, weil ich so ein bisschen diesen Gedanken hatte, ja Moment, ich bin ja in einem kreativen Bereich, das kann ja jetzt hier eigentlich nicht sein, ne? Mhm. Und dann kam aber noch hinzu, dass ich einfach auch, ich bin relativ vielfältig unterwegs und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss mich auf eine Sache festlegen. Es muss eine Sache sein, mit der ich dann jetzt mein Leben lang irgendwie glücklich werde. Und das ist jetzt die eine Sache. Aber weil ich einfach sehr viele Interessen habe, fühlte sich das immer schlecht an. Das fühlte sich immer an, als würde ich mich falsch entscheiden. Und eine zentrale Sache in meinem Beruf ist eben das Live-Zeichnen, aber mich haben einfach auch viele andere Sachen interessiert. Und Rick Rubin ist ja Produzent, also Musikproduzent. Und ich finde, wenn man diesen Rollenaspekt darin nochmal sieht, der kann sich ja in ganz vielen Genres tummeln. Und trotzdem macht er immer den kreativen Prozess mit seinem Künstler. Der Künstler, der auf der Bühne steht, der ist relativ festgelegt häufig. Darunter leiden viele oft. Aber Rick Rubin ist eher dann so, ich sag mal, die zweite Reihe. Und der darf sich kreativ ausleben. So, und als mir das klar geworden ist, da steckt natürlich auch ein Leistungsaspekt bei ihm mit drin. Natürlich, du willst ja auch irgendwann ein Ergebnis haben. Aber wie der so beschrieben hat, wie man sich dann teilweise zurücknimmt und einfach auch noch mal einen Schritt zur Seite geht oder sagt, okay, heute funktioniert es gerade nicht, dann machen wir es halt morgen. Oder was kann ich denn in meinem Umfeld besonders verändern, damit ich mich wohler fühle und entspannter bin? Weil Kreativität entsteht zwar manchmal auch unter Zeitdruck. Wenn ich schnell abliefern muss, dann kommt manchmal auch was, aber nicht immer. Aber wenn ich mich entspanne, deswegen haben die meisten Menschen ja auch gute Ideen unter der Dusche, dann habe ich eine höhere Chance, dass es gut wird. Und das waren alles so Punkte. Das wirklich auch nochmal abzukoppeln von diesem du musst und Leistungsgedanke und am Ende muss das und das Ergebnis dabei rauskommen. Das sind alles Kreativitätskiller. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich ein Aspekt war, dass dieser wirtschaftliche Aspekt in meiner kreativen Arbeit mich auch irgendwann richtig blockiert hat. Also dieser Druck, der dahinter ist, das und das muss dabei rauskommen, das wirklich aufgefressen hat.
Das heißt, du hast gemerkt, du brauchst noch einen ausgleichenden Part wieder.
Ja, oder ich muss mir die Spielregeln für mich selber einfach auch anders setzen. Und letzten Endes ist, also wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich mittlerweile, ich bin Kreativfluencerin. Nicht, weil ich Influencerin bin, das ist weit gefehlt, sondern weil ich wirklich versuchen möchte, anzustoßen, wieder mehr hinzugucken, was kann ich denn eigentlich machen, um wieder mehr Kreativität in mein Leben zu holen. Und mir hat das einfach geholfen, ganz anders auf diesen Begriff auch nochmal zu gucken.
Dann lass uns mal jetzt von dir wegkommen hin zu den anderen Menschen, die vielleicht wieder ihre Kreativität wiederbeleben wollen. Du hast ja da gerade zwei Sachen gestartet, die ja genau in diese Richtung gehen. Also es gibt diesen Creative Empowerment Club, das richtet sich an Kinder. Ist ein ganz spannendes Thema, wo ich dir schon gesagt habe, vielleicht machen wir da nochmal ein extra Interview zu. Ja. Auf jeden Fall geht es darum, Kinder und mit ihrer Kreativität sozusagen zusammenzubringen. Dann gibt es den Slow Content Blog. Da schreibst du einfach Blogartikel darüber, wie man wieder in ein kreativeres Leben kommt, kann ich auch empfehlen, sich das mal anzugucken. Verlinke ich natürlich auch alles. Und jetzt also dazu, was können wir denn tun? Und ich glaube, wenn man so darüber redet, ich kann mir schon so vorstellen, dass manche Leute sagen, boah, ich habe schon so viel zu tun, jetzt soll ich auch noch kreativ werden. Ja, das ist mir viel zu viel. Ist es so, dass es einen total überbordet? Oder würdest du sagen, hey, es gibt leicht umzusetzende Dinge, die dich auf diesen Weg bringen können?
Ich hatte vorige Tage in einem Workshop eine Situation, das fand ich ganz erstaunlich. Dann sagte mir eine Teilnehmerin, Mensch, ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich habe gar kein Problem. Und jetzt denke ich, ich muss hier 1000 Sachen machen. Oh. Und ich bin die Letzte, die sagt, du musst irgendwas tun. Es ist mehr so eine Hilfestellung und ein Angebot aus Möglichkeiten, die ich habe, kleine Dinge im Alltag irgendwo auch wieder zu etablieren. Und ich habe das vorhin gesagt, es macht natürlich Sinn, irgendwas zu machen, wo man vielleicht keinen Druck hinter hat, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist manchmal ganz schön schwer im Alltag. Und wenn ich jetzt so wirklich so drei Sachen sagen würde oder empfehlen würde, dann wäre das allererste, seinen Morgen anders zu gestalten. Eine berühmte Frühstücksaufstrich-Firma hat mal den Slogan geprägt, der Morgen macht den Tag. Und da ist, glaube ich, insofern viel dran, als dass ich sowas wie so eine Art Setpoint setze. Ich habe das vorhin gesagt, manche Menschen liegen noch und gucken, oder die meisten Menschen, das ist wirklich so, die meisten Menschen liegen morgens noch und gucken als erstes mal auf ihr Telefon. Mhm. Und dann sind sie ja schon eingerichtet. Also du hast schon Erwartungen an den Tag. Du hast schon vielleicht die ersten To-Dos irgendwie im Kopf. Und da sich wirklich einen Weg zu überlegen, zum Beispiel indem man sich ganz schnöde einen analogen Wecker besorgt und einfach mal anders morgens wach wird. Mhm. Also ich mache es wirklich bis 10 Uhr, dass ich bis 10 Uhr nicht an das Telefon gehe. Da gibt es auch Möglichkeiten, also wenn jemand anruft, ist natürlich was anderes, klar, aber kein WhatsApp, kein Social Media, keine E-Mails auf dem Handy. Und das macht schon einen enormen Unterschied. Mhm. Nicht sofort, aber im Laufe der Zeit. Weil ich feststelle, dass ich ja morgens schon eine Stunde gewonnen habe. Wie lange bleibt man manchmal noch im Bett liegen und daddelt da irgendwie drauf rum? Mhm. Und die Zeit einfach wirklich mal anders zu nutzen, sich wirklich mal in Ruhe hinzusetzen und ganz in Ruhe zu frühstücken. Oder vielleicht neben's Bett ein Notizbuch oder sowas zu legen und so eine Art, ich nenne das immer gerne, so einen Gedankendownload zu machen. Mhm. Das Erste, was dir morgen schon durch den Kopf geht, einfach schon mal aufzuschreiben. Das wäre schon der zweite Tipp, mehr mit der Hand zu machen. Mhm. Mir hat das vorige Tage mal jemand gesagt, beim also ich bin selber auch da ein gebranntes Kind, Double Screening, ne, mit dem Handy vorm Bildschirm zu sitzen, kenne ich auch, macht uns fertig. Aber wenn jetzt zum Beispiel dann jemand sagt, ja, ich häkel aber beim Fernsehen, ist das was anderes. Weil deine Hände was Monotones machen, das beschäftigt deinen Kopf nicht so sehr. Und um auf andere Gedanken zu kommen oder auch insgesamt gute Gedanken zu haben, kann man eine monotone Bewegung in einer monotonen Umgebung zum Beispiel auch gut kombinieren. Deswegen sind Menschen super entspannt am Meer. Laufen, lange Strecke laufen und die fließenden Bewegungen des Meeres, das ist eine perfekte Symbiose so. Mhm. Also wirklich was mit der Hand zu machen. Öfter mal mit wieder Stift und Papier zu schreiben oder wenn jemand auch gerne möchte, mal zu malen. Das macht schon echt was aus. Mhm. Und ich kann natürlich, nenne das mal ein bisschen Pop-up-Creativity, ich kann ja jemandem auch mal eine Freude damit machen. Wann haben wir das letzte Mal eine Postkarte wirklich mit der Hand geschrieben? Mhm. Ein Brief. Ja. Kommt ja gar nicht mehr vor. Aber wenn du sowas bekommst, ist das ja auch noch mal was Besonderes. Aber es auch zu machen, ist auch ein ganz kleiner kreativer Prozess. Und de facto dauert das ja nicht mal so lange, wie wir mal glauben, dass es das tut. Mhm. Und da ist ja viel mehr drin als nur das Tun mit der Hand. Da steckt ja auch da wieder die Wertschätzung drin. Ne? Es gibt eine kleine Übung, den Stift aufzusetzen und eine Minute lang oder kann man anders auch stoppen, 3 Minuten lang, ohne abzusetzen zu schreiben. Es ist nicht nur ungewohnt für die Hand, sondern das ist auch sehr heilsam für die Gedanken. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel in den Morgen zu integrieren, das dauert 1 Minute. Mhm. Aber es macht schon echt eine Menge.
1000 Sachen ploppen mir da in den Kopf gerade rein. Number one, ich habe so ein schönes Buch letztens gehabt, The Handbook of Forgotten Skills, glaube ich, hieß das. Mhm. Und da stehen so Sachen drin, sagen wir mal, die unsere Großeltern noch gemacht haben und noch kannten und noch wussten. Ja. Und die man einfach wieder machen kann. Und ein Kapitel war, einen Dankesbrief schreiben.
Ja.
Also sich einfach bei einer Person mit einem schriftlich selbstverfassten Brief für etwas bedanken. So. Mhm. Und ich dachte so, also ich habe nicht damit gerechnet, dass das in diesem Buch drin steht, weil da stehen ansonsten so drin so handwerkliche Sachen, die man irgendwie selber machen kann oder so. Aber letztendlich ist es ja das irgendwie auch. Plus man, du sagst es ja gerade, jemand freut sich, wenn er sowas bekommt. Das ist ja total geil.
Das ist übrigens auch ein kreatives Ergebnis.
Ja.
Wenn wir an den Anfang zurückdenken, Joseph Beuys, der sagt, du bist ein Künstler, wenn du dein kreatives Wirken in dem Zusammenleben auslebst, dann ist das ja auch so etwas. Und es ist natürlich auch nochmal dieser Punkt, auch da meine Gedanken können nicht sehr, sehr viel schneller sein als das, was meine Hand schreibt. Mhm. Hat fast ein bisschen was Meditatives. Mhm. Deswegen auch Journaling, so handgeschriebene Tagebucheinträge und sowas, das ist viel wirksamer, als man es glaubt, weil das eigentlich sehr, sehr niedrigschwellig ist.
Ja, also das ist cool. Und das mit diesen gleichmäßigen Bewegungen. Ich habe letztens einen Holzworkshop besucht und da haben wir gehobelt. Und ich war von dem Tag schon vollkommen überreizt und eigentlich voll durch und dachte, das kriege ich doch jetzt gar nicht mehr hin. Und dann hat dieses Hobeln mich wahnsinnig beruhigt.
Ja, das ist, wenn die Leute so in Workshops sind, die sagen das auch. Das ist ja Wahnsinn, wie sehr man im Moment ist. Mhm. Das sagen ja dann Menschen auch, die als Beispiel jetzt stricken oder häkeln. Das ist immer die gleiche Bewegung. Mhm. Und es fährt einen runter, aber es hat einfach was mit den Händen zu tun. Ne? Mhm. Auch da, ne, was Sensorisches, das eine glatte Digitaloberfläche ist was ganz anderes als ein Strukturpapier. Ja. Und wenn man vielleicht noch, das ist aber wirklich nicht so leicht, wieder bewusste Langeweile in den Alltag reinzubringen. Mal, es ist nicht direkt Langeweile, aber es ist die Form, sich Raum zu schaffen, wirklich mal eine Stunde spazieren zu gehen, ohne Podcasts auf den Ohren. Mhm. Oder ohne Musik. Weil wenn ich die Ohren zu habe, dann spielt sich das da ja in meinem Kopf zwar ab, aber es wird mir vorgegeben. Und wenn ich das offen lasse und mitkriege, was um mich herum passiert, kommt da auch ganz viel Inspiration. Mhm. Und dann macht es immer Sinn, irgendwie ein kleines Notizbuch mitzumachen.
Ja, also falls dann doch was kommt, ne, dass man
ja
uns aufschreiben
genau
kann. Genau. Das sind sehr schöne Impulse. Und wenn wir das jetzt machen und merken, irgendeine Sache davon macht richtig doll was mit mir, ich möchte das vielleicht noch mehr haben, dieses kreative Leben. Wie könnten wir dann weitergehen?
Man kann sich super gut zusammentun. Ich finde ganz schön, es gibt gerade eine Bewegung, die kommt aus Amsterdam ursprünglich, hat aber mittlerweile sich schon ausgebreitet. Ich glaube, in Berlin gibt es die auch mittlerweile. Das ist die Offline Club. Die haben sich quasi zum Geschäftsmodell gemacht, Events zu organisieren, in denen A, sind die komplett handyfrei und man tut analoge Dinge. Also du kommst mit Menschen zusammen in größeren und kleineren Gruppen, die du alle nicht kennst. Oder vielleicht kennst du die Menschen, mit denen du dann da hingegangen bist. Aber du tust Dinge, die du vielleicht lange nicht mehr gemacht hast. Und genießt einfach mal diese Zeit. Und das kann man, dafür muss man nicht zu so einer Veranstaltung gehen, sondern das kannst du auch einfach mal mit Freunden machen. Weil das ist nämlich ganz erstaunlich, diese Sehnsucht danach, Ruhe zu haben und mal was Langsames zu tun, die ist groß. Mhm. Wenn du dich umhörst und wirklich mal mit den Menschen sprichst, sagen die, oh ja, das würde ich auch gerne mal machen. Aber dann geht es wieder darum, ne, setze ich das auch um. Also wirklich, so das nennt man so gerne, es ist auch wieder so Englisch, ne? Es ist alles immer Englisch, aber so Crafternoons. Also gemeinsam kreative Projekte, wie ein kreatives Coworking ist das. Also ne, jeder macht so seins. Aber man macht es zusammen. Und darüber entsteht ja auch wieder Austausch, Kollaboration möglicherweise. Vielleicht brauche ich mal Hilfe von jemandem. Also das ist auch relativ niedrigschwellig, ja, sich einfach so zusammenzutun. Dann wirklich ganz bewusst sich so eine, ich nenne das mal stille Stunde einzurichten. Das muss nicht jeden Tag sein. Wenn man Kinder hat, ist das morgens auch nicht ganz so leicht. Aber zum Beispiel dann abends zu sagen, die letzte Stunde vorm Schlafen gehen, mache ich ganz bewusst einfach mal was für mich. Und na, sei es dann eben Journaling oder man lernt Aquarellmalerei oder es ist ja ganz, ganz offen, was man dann macht. Mhm. Aber sich wirklich dann versuchen, nicht ablenken zu lassen von irgendwas, sondern wirklich diese Zeit auch mal zu genießen. Also viele, viele Menschen aus dem Kreativbereich, die nennen das auch die heilige Stunde, die haben das richtig fest in ihrem Plan drin. Wie so ein Date mit sich selbst.
Ja, sehr schön. Jetzt für alle, die vielleicht noch einen Schubser brauchen, was bringt es mir denn, etwas für meine Kreativität zu tun? Also was erlebe ich vielleicht? Was kann sich für mich verändern?
Also für alle, die irgendwie das Gefühl haben, dass sich die Welt gerade zu schnell dreht, die das Gefühl haben, sich auf eine Art vielleicht auch ohnmächtig zu fühlen, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, da überhaupt mal wieder ein bisschen Zugang zu kriegen, überhaupt anzufangen. Also es geht da ja überhaupt nicht um Perfektion oder irgendwas, sondern ich glaube, ich lerne, dass ich damit ein Werkzeug bekomme, um mich selber auch in vielleicht stressigen Phasen runterzufahren, zu erleben, dass ich dann doch viel mehr geregelt kriege oder erschaffe in dem Moment, als ich das ursprünglich mal dachte. Also es geht ja nur ums Kleine erstmal. Wenn ich es im Kleinen erlebe, dann habe ich die Chance, es auch im Größeren auszuleben.
Mhm. Und wenn du jetzt diese Aufgabe machst, also diese Mission, die Menschen wieder ihrer Kreativität nahe zu bringen, was merkst du denn bei denen? Also feedbacken die dir irgendwas und sagen, ach guck mal, das hat bei mir geklappt oder das fühlt sich so und so an. Was hörst du da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also da kommen einige dann, die sagen, ja endlich, ne, wir müssen uns darauf irgendwie wieder mehr besinnen. Andere sagen, ja total rückschrittig, wir müssen alle mit der Zeit gehen und wer hat denn dafür Zeit und so. Es ist ganz unterschiedlich. Aber was ich immer wieder höre, ist, wenn Leute in die Umsetzung kommen, dass sie sagen, ach schade, dass ich das nicht schon eher gemacht habe.
Mhm. By the way, mir fällt gerade noch ein Buch ein, das werde ich, glaube ich, noch hier in den Shownotes verlinken. Slow Drawing nannte sich das.
Slow Drawing, ja.
Das ist so eine Autorin, die beschreibt, wie man sehr einfache Motive, also so ein bisschen teilweise so wie das Kritzeln, was man vielleicht manchmal auch als Kind so nebenbei gemacht hat, dass man das versucht, so in seinen Alltag wieder zu integrieren.
Ja.
Und sie hat dann so vorgeschlagen, dass man einfach so ganz kleine Kärtchen sich basteln kann, also so aus Papier, ja, wo sie sagt so, das ist nicht schlimm, selbst wenn es nicht gefällt, das ist bloß ein kleiner Zettel, das ist nicht kein Ding. So, und dann hast du ein paar schöne Stifte dabei und das habe ich mir tatsächlich auch gemacht. Ich habe jetzt ein kleines Mäppchen immer dabei, da sind ein paar Zettel drin und ein paar schöne Stifte und dann zeichne ich manchmal irgendwo irgendwas, wenn ich irgendwo bin.
Total schön.
Und ja, das mache ich jetzt auch nicht ständig irgendwie, aber ich fand es irgendwie einen schönen Impuls so. Und da stehen auch so ein paar Sachen drin, wie man sozusagen so auf eine meditative Art und Weise irgendwie ans Zeichnen rangelangen kann. Vielleicht hilft es ja auch irgendjemandem.
Ja, super Gedankenansatz. Einige Leute machen sich, so mache ich das nicht, aber es ist eine coole Idee, sich wirklich so einen analogen Beutel zu machen. Also da ist ein Buch drin, da sind ein paar Stifte drin, ein Notizbuch, vielleicht ein Skizzenbuch. Und das habe ich dann im Auto mit dabei.
Mhm.
Oder ich habe das irgendwie, das kann ja auch einfach eine kleine Tasche sein, die ich in den Rucksack packe.
Ja, genau. Mehr analoge Beutel.
Mehr analoge Beutel.
Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema gute Ideen an sich kommen mit dir.
Mhm.
Aus deiner Erfahrung. Du hast ja jetzt schon in deinem Leben ein paar Ideen umgesetzt. Was passiert, wenn ich für meine gute Idee ins Handeln komme? Was kannst du dazu sagen?
Was passiert, wenn ich für meine gute Idee ins Handeln komme? Manchmal kommt man ganz woanders raus, als man das vorher so gedacht hat. Ich glaube, das größte Geschenk, was ich dann bekomme, ist nicht das Endergebnis, sondern all die kleinen Erfahrungen und all die kleinen dann Zwischengeschenke, die ich auf dem Weg dahin mitkriege. In der Regel geht man ja nicht den Weg alleine. Also man fängt erstmal an, ja. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man Hilfe braucht oder an dem man sich Tipps holt. Und darüber lernt man wieder Leute kennen. So auch wie wir jetzt zum Beispiel im Gespräch wieder neue Impulse bekommt, die dann ja wieder zu irgendwas anderem führen. Also wenn ich mich aufmache, kann ich sehr sicher sein, dass ich nicht nur das Endergebnis irgendwann vielleicht habe, sondern ich kriege noch eine ganze Menge dazu.
Ja.
Selbst wenn das Endergebnis hinterher nicht das wird, was man wollte oder vielleicht gar nicht mehr zustande kommt, habe ich auf dem Weg dahin aber ganz viel gelernt.
Mhm.
Und wenn ich gar nicht anfange, dann habe ich die Chance darauf ja gar nicht.
Mhm. Dann gibt es eine weitere gute Idee, die du gerne magst, die du auch empfehlen kannst umzusetzen, die jetzt gar nicht mal was mit Kreativität zu tun haben muss.
Da fallen mir jetzt gerade direkt zwei kleine Sachen ein. Und zwar zum Jahresanfang habe ich im Radio jemanden gehört, da ging es um die Frage, was sind denn deine guten Neujahrsvorsätze? Und die Vorsätze sind ja immer echt so eine Sache. Da hat aber eine Frau angerufen, das fand ich ganz toll. Die hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, wieder freundlicher zu sein.
Mhm.
und mehr Freundlichkeit in die Welt zu bringen. Und Freundlichkeit ist ja ein großer Begriff. Da kann man erstmal ganz viele Ideen selber entwickeln. Was ist das denn überhaupt und wie will ich das machen? Fand ich einen ganz schönen Ansatz. Vor allen Dingen die Idee, sich das vorzunehmen, fand ich auch gut. Weil da haben ja alle was von. Mhm. Und eine ganz praktische Idee, die ich letzten Sommer, da bin ich letzten Sommer drauf gestoßen, in Sachen Lebensmittelverschwendungsvermeidung. Wenn man so eine etwas schrumpelige Gurke hat, die man vielleicht eher wegwerfen würde, dann kann man dieses Stück in den Tiefkühler legen und sich eine riesige Skincare-Routine damit sparen. Wenn man sich das wirklich so ein bisschen durchs Gesicht macht, das ist herrlich.
Ja.
Also das kann ich sehr empfehlen.
Alright. okay, und jetzt die allerletzte Frage ist nochmal der Blick in deine persönliche Bibliothek, obwohl wir da schon ziemlich viel reingeguckt haben, aber vielleicht hast du noch was offen. Ja. Wo findest du gute Ideen? Welche Bücher inspirieren dich? Welche Menschen bewegen dich? Was kannst du empfehlen?
Also ein Buch habe ich ja vorhin schon kurz angerissen, das Buch The Creative Way von Rick Rubin. Eins, was mich sehr, sehr stark begleitet hat, war, das ist sogar für Leute, die sagen, ich habe eigentlich gar nicht so einen großen Drang zu lesen. Das macht wahnsinnig viel Spaß, allein sich das Buch anzugucken und da Impulse rauszunehmen, ist von Austin Kleon. Das ist ein amerikanischer Autor und Zeichner. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Gib nicht auf. Und das sind, selbst wenn man nicht im kreativen Bereich unterwegs ist, beruflich, ist das einfach herrlich. Da sind ganz tolle Tipps drin, wie man einfach weitermacht. Ja, das Leben ist manchmal anstrengend und welche Möglichkeiten man hat, einfach weiterzumachen. Und dann, ich bin ein ganz großer Fan von Frank Berzbach, der übrigens auch ein großer Verfechter der analogen Medien ist. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und da ist auch nochmal ganz viel Inspiration drin, wie man das auch ins Alltägliche einfach holen kann. Und ansonsten gibt es immer viele Menschen, die einen auch inspirieren. Und es ist einfach, glaube ich, ein grundsätzlich guter Tipp, umgib dich mit spannenden Menschen.
Okay. So, wir schließen. Wir schließen die Bibliothek.
Ja.
Joanna, ich danke dir für alle diese Ideen und Gedanken rund um Kreativität. Und ich hoffe, dass einige Leute jetzt auch auf deine Arbeit aufmerksam werden, weil ich finde, da steckt richtig viel schlaues Zeug, schlaue Gehirnwindung von dir drin. Und ja, schaut mal rein in den Slow-Content-Blog, schaut mal rein beim Creative Empowerment Club, ob das auch was ist. Also das richtet sich ja an Unternehmer tatsächlich, die Kreativitätsprojekte mit Kindern fördern wollen. Mhm. Auf jeden Fall reingucken und ja, ganz, ganz lieben Dank dir.
Ich danke dir.
Das war's für diese Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Ich hoffe, du bist etwas inspiriert und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der auch von dieser Idee hören sollte, dann freue ich mich, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst. Und ich weiß, das machen wir heutzutage alle gerne per Social Media, per Messenger und so weiter, aber ich habe da noch eine gute Idee. Miteinander reden ist viel schöner, als einen Link zu versenden. Also sag deiner Mama, deinem Nachbarn, deiner Freundin ganz persönlich, dass sie hier mal reinhören kann. Lasst uns gemeinsam gute Ideen verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.